Deutschlandfunk zur Diskussion.
Europa hat gewählt und während sich das neue Europäische Parlament sortiert, stellt sich die Frage, war das jetzt ein Rechtsruck? Gibt es ihn im Europäischen Parlament? Gibt es ihn in Deutschland? Nur in Ostdeutschland? Und was folgt aus dieser Wahl, verbunden mit den Kommunalwahlen, die stattgefunden haben? Das wollen wir heute sortieren, von Erfurt und Stuttgart über Berlin nach Brüssel. Ich bin Sina Fröndrich und ich freue mich heute auf eine reine Kolleginnenrunde. Wir sprechen am 12. Juni, Mittwochnachmittag, miteinander und sind zusammengeschaltet. Caroline Born ist unsere Frau in Brüssel und erklärt uns in diesen Tagen rauf und runter, was aus dieser Wahl zum Europäischen Parlament folgt. Die Ampel sei abgestraft worden, hören wir in Berlin. Was folgt aus dieser Wahl für die Parteien im Bund? Und das vor dem Hintergrund anstehender Landtagswahlen im September. Das wird uns Stefan Detjen aus unserem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio einordnen. Und wir haben zwei Landeskorrespondentinnen dabei. Katharina Thoms aus Stuttgart, Berichtsgebiet Baden-Württemberg. Und Henry Bernhard aus Erfurt, Berichtsgebiet Thüringen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen.
Hallo.
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 Wir haben jetzt in den vergangenen Tagen schon jede Menge Einordnungen und Analysen gehört, Meinungsäußerungen nach dieser Wahl. Caroline Born, fangen wir vielleicht mal bei dir an. Welche fehlt vielleicht oder welche Analyse lag vielleicht vollkommen daneben aus deiner Sicht?
Vollkommen daneben ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ich habe mich schon gestoßen, wenn man von einem Rechtsruck spricht. Natürlich kann man es nicht von der Hand weisen, dass in Frankreich, wie erwartet, der Rassemblement National wahnsinnig zugelegt hat und dass da natürlich auch die Bombe eingeschlagen hat mit den Neuwahlen. Und wir haben auch die Ergebnisse in Deutschland mit der AfD als zweitstärksten Kraft, keine Frage. Aber es ist eben nicht überall so, wie in diesen natürlich beiden größten Ländern Europas. Die sind wichtig, aber wenn wir in den Osten gucken, dann haben die Rechten da teilweise verloren. In anderen Ländern sind sie stabil, haben sich vielleicht gegenseitig Stimmen abgeluchst. Also ich finde, da muss man sehr genau gucken und da kann man vielleicht treffender von einer allmählichen Verschiebung nach rechts sprechen, die da schon in den letzten Jahren stattgefunden hat. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt einen Rechtsruck haben, sondern dass das Ganze langsam geht, dass es immer angestiegen ist, aber dass es sich auch im Parlament nicht so stark abbildet, dass man jetzt erstmal gucken muss, was gibt es da für eine Gestaltungsmehrheit tatsächlich für die Rechten und natürlich auch, wie beeinflusst das die anderen Parteien, gerade die Mitte-Rechts-Parteien, dass jetzt natürlich ein paar mehr Sitze rechts dazugekommen sind, aber der große Rechtsruck ist meiner Meinung nach ausgeblieben.
Mhm. Stefan Detjen, mit dem Blick von Berlin aus, was würdest du sagen, welcher Aspekt fehlt vielleicht noch in den Bewertungen, die wir in den letzten Tagen gehört haben?
Ja, ich würde das aufnehmen, was Caroline Born gerade aus Brüssel gesagt hat, dass das Teil einer größeren Entwicklung ist und dass wir, glaube ich, sozusagen Zeugen einer Entwicklung sind, wo wir jetzt einen kleinen Ausschnitt sozusagen in der Zeitlupenbewegung sehen. Und das, was fehlt, ist, wie man das eigentlich einbettet in diese großen Verschiebungen, die wir sehen. In Deutschland ist die Rede von einem Rechtsruck, wenn man in diesem Bild bleibt, sicherlich auch nicht ganz richtig, weil das auch Teil einer Verschiebung, einer großen Verschiebung ist, die wir seit langem beobachten, die sich fortgesetzt hat. Aber ein Thema, über das wir in dieser Diskussion jetzt reden werden, ist natürlich, dass wir jetzt in einer Drastik, wie wir das so noch nicht kannten, zum Beispiel dieses Bild, diese Karten eines geteilten Deutschlands sehen, das im Osten, in dem im Osten die AfD fast flächendeckend die stärkste Partei geworden ist und sich im Westen dann eben ein ganz anderes Bild zeigt. Also diese neue Ost-West-Teilung, die wird uns hier in einer eindrücklichen und wirklich interpretationsbedürftigen Weise vor Augen geführt.
Henry Bernhard, in Thüringen, in Erfurt, möchtest du das direkt interpretieren?
Na, ich würde gleich sagen, es ist keine neue Ost-West-Teilung, sondern es ist eine Fortschreibung der bestehenden Ost-West-Teilung, die sich jetzt auch in Wahlergebnissen noch deutlicher darstellt und nicht nur in Wahlergebnissen, sondern auch in einer ganz neuen Parteienstruktur. Wenn ich mir anschaue, in Thüringen, wo ich ja nun berichte, hat die AfD gut 30% und Bündnis Sahra Wagenknecht 15%. Das heißt, es sind hier knapp 46% für populistische Parteien, die noch nie an der Macht waren, die auch gar nicht über das Personal verfügen, zumindest wenn, was jetzt auch gerade Bündnis Sahra Wagenknecht angeht, um an der Macht zu agieren. Wirklich, also die Partei hat in Thüringen momentan 47 Mitglieder, in Sachsen sind es, glaube ich, 30. Also da verschiebt sich gerade was in eine Richtung, was auch keine Eintagsfliege sein wird, vermute ich. Und es wird möglicherweise, wie so oft, auch der Osten die Avantgarde sein, die sich dann in den Westen weiterschiebt. Und man sieht es ja auch, die Ergebnisse für die AfD sind ja auch im Westen weiter gestiegen und es ist ja auch nicht umsonst heute Katharina Turms mit dabei in Baden-Württemberg.
Genau, und da fragen wir jetzt direkt weiter und spielen den Ball zu dir, Katharina. Wie ist das? Siehst du das auch so, dass das sozusagen rüberschwappen wird und der Osten jetzt sozusagen so ein Vorbote ist für alles, was wir noch im Westen der Republik sehen werden oder in dem Fall im Süden?
Also es wird sich auf jeden Fall so weiterentwickeln, davon gehe ich auch aus, ob es unbedingt rüberschwappt vom Osten der Republik, bin ich mir gar nicht so sicher, oder ob es einfach hier auch schon immer diesen Nährboden gegeben hat für diese Ergebnisse, die wir jetzt sehen, diese zweigeteilte Karte, die jetzt ja überall rumgeht, die Stefan, du ja auch gerade angesprochen hattest, die ist so ein bisschen trügerisch, wenn ich jetzt auf das Bundesland gucke, in dem ich berichte, Baden-Württemberg, da ist die AfD die zweitstärkste Partei. Das kommt natürlich überhaupt nicht rüber, wenn ich eine schwarze Landkarte sehe. Und natürlich sind die Ergebnisse nicht so wie in Thüringen, weit entfernt davon. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich auf die Kommunalwahl gucke, da haben wir noch ein bisschen diverseres Ergebnis, aber auch da ist die AfD oft auf Platz 2 oder 3 und hat in den Kreistagen, ist einfach mit viel mehr Leuten angetreten und hat überall dazu gewonnen. Sie ist einfach der Gewinner, die Gewinnerin dieser Wahl auch in Baden-Württemberg.
Caroline, wie schaut man denn von jetzt in diesen ersten 2 Tagen nach der Wahl oder 3 Tagen nach der Wahl in Brüssel auf diese Entwicklung in Deutschland? Was bekommst du damit?
Ich glaube tatsächlich, dass es ein Detail gibt, das von Brüssel aus stark beobachtet wurde. Und das war, wie mit Maximilian Krah jetzt umgegangen wurde, also dass er jetzt aus der AfD-Gruppe im EU-Parlament rausgeflogen ist. Aber natürlich auch das immer stärkere Erstaunen darüber, dass wir mit der AfD eine Partei haben, die sogar zu radikal ist für den französischen Rassemblement National von Marine Le Pen. Also nachdem sie aus der Rechtsaußenfraktion, aus der ID-Fraktion geflogen sind, hat man das ja nochmal sehr deutlich gesehen. Also ich glaube, dass das mit dem Blick aus Brüssel natürlich im Mittelpunkt steht, weil man, glaube ich, auch viel nach Frankreich geguckt hat von hier aus, weil da die Bombe eingeschlagen ist mit den Neuwahlen. Aber klar, dass die AfD zweitstärkste Kraft ist, hat man natürlich wahrgenommen, ja.
Ich würde nur einen Eindruck noch sozusagen stellvertretend mit einbringen, den unser Kollege Alexander Moritz, unser Landeskorrespondent in Sachsen, uns in den letzten Tagen im Programm und in Redaktionskonferenzen immer wieder geschildert hat, nämlich dass zu den Phänomenen dort gehört, dass in bestimmten ländlichen Regionen dort die AfD gar nicht für den rechtesten Teil dieses Parteienspektrums steht, sondern dass es da darum geht, dass es noch rechtere Bewegungen, die Freien Sachsen, Nachfolgebewegungen der NPD gibt, die dort in einer Zahl von, ich glaube, um die 100 in Kreis- und Landtage und Kommunalparlamente eingezogen sind, wo dann in solchen Regionen man sich vorstellen muss, dass die AfD da tatsächlich dann schon sozusagen die Kraft der rechten Mitte eher ist.
Was machen wir mit diesem Befund, den ihr jetzt geschildert habt? Ist euer Eindruck, dass das schon angekommen ist, jetzt 3 Tage nach diesen Kommunalwahlen, nach der Europawahl, dass wir im Zweifel auch Verschiebungen haben in der Parteienlandschaft, dass da andere Parteien inzwischen sich gesetzt haben? Die AfD wird zum Teil auch als Volkspartei mit 30% bezeichnet. Henry Bernhard vielleicht.
Wir haben es ja gestern Abend gehört bei Friedrich Merz, dem CDU-Vorsitzenden, der sagte, also Koalitionen mit AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht seien ja vollkommen ausgeschlossen, auch im Osten, worauf natürlich die sächsische und Thüringer CDU ziemlich verschnupft reagiert, weil sie ja eine Machtoption haben wollen zur Landtagswahl im Herbst, im September. Und da haben sie quasi Bündnis Sahra Wagenknecht schon eingepreist mit etwa 15%. Das wäre eine reelle Chance für die CDU, für den Griff zur Macht wieder. Und auch die Chance, zu einer Mehrheitsregierung zu kommen, wonach in Thüringen sich ziemlich viele Leute sehen, weil Minderheitsregierung auf Dauer wirklich sehr unproduktiv ist und das Land nicht voranbringt. Und gerade vor einer Woche hatte Mario Vogt, der Thüringer CDU-Vorsitzende, gesagt, also mit Bündnis Sahra Wagenknecht, da sehe ich ganz vernünftige Leute, mit denen kann man reden, also da kann ich mir was vorstellen. Und sagt der Bundesvorsitzende der CDU, mit denen können wir gar nicht gehen. blickt also gar nicht in die Länder, guckt gar nicht auf die Realität, die sich da neu darstellt, auf die neue Parteienlandschaft und will das nach alten Regeln weiterspielen. Und das wird nicht funktionieren. Und irgendwo wird es einen großen Schaden geben. Also entweder wird dann ein Land über die Kante geschubst oder der Bundesvorsitzende der CDU ist arg beschädigt.
Katharina Thoms.
Also wenn ich jetzt auf Baden-Württemberg gucke, dann steht hier natürlich erstmal im Vordergrund, wie viel die Grünen verloren haben, weil sie hier immerhin die Regierung stellen seit vielen Jahren. Und das ist natürlich quasi die vordere Folie und das wird auch die Partei, die Grüne, vor allem hier im Land, aber insgesamt natürlich nochmal extrem herausfordern, wie sie sich jetzt positionieren wollen. Das andere ist, dass ich eben mit Blick auf die Frage, wie geht die CDU eigentlich damit um, da werden sich jetzt die Fragen in Baden-Württemberg stellen, die sich in den vergangenen Jahren vielleicht schon in Thüringen, Sachsen gestellt haben, nämlich wie gehen sie mit in den Gemeinderäten mit ihnen um, weil sie sind dort sehr stark, wie auch die Freien Wähler, die übrigens interessanterweise meines Erachtens ganz viel nochmal abgefangen haben von den AfD-Stimmen. Wenn ich gucke, europaweit sind sie immer auf Platz 2 gewesen in den Kreisen, aber bei den Kommunalwahlen sind sie dann plötzlich auf Platz 3 oder 4 gelandet, weil eben die Freien Wähler plötzlich noch mitgemischt haben. Aber die Frage ist, wie gehen sie damit um? Und wir haben hier auch Landkreise, die sehr konservativ sind, wo ich mir vorstellen könnte, dass da ganz schnell auch die Sache ist, wir müssen jetzt pragmatisch umgehen im Kreistag, im Gemeinderat. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir mit denen irgendwie doch zusammenkommen können.
Also da hören wir aus Baden-Württemberg und aus Thüringen sowas wie eine Brandmauer, also sowohl in Richtung Bündnis Sarah Wagenknecht als auch in Richtung AfD, geht an der Realität vorbei. Stefan Dädchen, ist das in Berlin, sind diese Realitäten klar? Sind die angekommen in den Parteizentralen?
Ja, ich glaube, die sind angekommen. Die CDU hat ja Jahre einer internen Auseinandersetzung hinter sich. Henry, wir haben ja neulich auch in Erfurt drüber sprechen können in der Runde, also seit 2019, seit 2020, damals der Kemmerich-Wahl, dem Sturz von Annegret Kramp-Karrenbauer über diese Auseinandersetzung in Thüringen, steht die CDU in dieser parteiinternen Auseinandersetzung und der Frage der Abgrenzung. Und das wird natürlich dann im Herbst nochmal total eng geführt werden. Also das wird eine ganz entscheidende Frage für diese Partei sein. Mich hat es gewundert, dass Friedrich Merz sich da so geäußert hat, denn mein Eindruck war, dass man sich vor Ort eigentlich sehr stark darauf einstellt, zwar zumindest mal pro forma die sogenannte Brandmauer zur Linken hinzuhalten, aber eben dann auf das Bündnis Sarah Wagenknecht zuzugehen, das sich da ja nochmal anders darstellt, als wir es hier in Berlin erleben. Also hier in Berlin stehen wir heute unter dem Eindruck dessen, was wir gestern im Bundestag erlebt haben, der faktische parlamentarische Boykott der AfD und des Bündnisses Sarah Wagenknechts, des Besuchs, der Rede von Volodymyr Zelensky. Das scheint mir da vor Ort nochmal anders zu sein, wo man auch mit Blick auf die Leute vom Wagenknecht-Bündnis, aber das kann Henry Bernhard besser schildern, sagt, die kennen wir eigentlich aus der kommunalen Zusammenarbeit, mit denen könnte das schon gehen.
Ja, also ich sehe es ja auch in den Lokalparlamenten, gerade jetzt nach der Kommunalwahl, wenn ich da Leute nach einer Brandmauer frage Richtung AfD, da sagen die, das ist doch nicht realitätsnah. Wir müssen hier unsere Probleme lösen. Aktuell vor Ort, zum Beispiel jetzt Landkreis Sonneberg, die haben einen AfD-Bürgermeister und natürlich Landrat. Natürlich müssen sie auch mit dem Landrat reden. Die haben große Probleme mit ihrem Klinikverbund, den irgendwie am Leben zu erhalten. Und da guckt kein Mensch auf die Parteien, würde ich mal sagen, und beachtet, wer da in welcher Partei ist, sondern es geht darum, Lösungen zu finden. Und das wird sich im Kommunalen sehr pragmatisch auch sehr schnell weiter durchsetzen, vermute ich mal. Mit Bündnis Sarah Wagenknecht hat da ohnehin niemand ein Problem. Die sind bislang jetzt in wenig Kommunalparlamenten, aber sie werden sicher in den Landtag einziehen in Thüringen. Und die bereiten sich ja schon mit ihren 47 Mitgliedern auf eine Regierungsbeteiligung vor. Also da hat sich massiv was verschoben, was natürlich auch mit dem Vertrauensverlust Richtung Berlin und Richtung der Landesregierung in Erfurt zu tun hat. Ich habe mal zusammengerechnet, die 4 Parteien, die in Erfurt und Berlin die Landes- bzw. die Bundesregierung bilden, kriegen zusammen in Thüringen bei der Europawahl 20%. Ja, also das ist ein extremer Vertrauensverlust in diese beiden Regierungen und die Leute fühlen sich schlecht regiert, sie haben kein Vertrauen mehr und setzen jetzt massiv auf Populisten.
Es gibt ein Zitat von Christoph Möllers, der sagt sinngemäß, die AfD sei die einzige Partei, die den Wählern noch den Eindruck vermittelt, dass Politik einen Unterschied machen kann. Also die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, wer kann eigentlich noch mobilisieren? Welche Schlüsse zieht ihr da aus dieser Wahl, Katharina Thoms?
Also das finde ich einen sehr klugen Einwand, ehrlich gesagt, weil das ist mir auch einfach begegnet bei den Veranstaltungen, also sowas wie Bürgerdialoge mit der AfD oder so. Wer kommt da hin? Das sind ja nicht alles AfD-Mitglieder. Und das sind eben Leute, die sich nicht auf welche Art und immer verstanden fühlen von den regierenden Parteien. Und da meinen sie von CDU bis SPD und Grüne eigentlich alle zusammen. Und was dort eben, ich sage es mal salopp, abgefeiert wird, ist einfach, dass man sich richtig schön aufregen kann und dass man gegen was sein kann und jeder gegen sein eigenes. Ich habe das auch erlebt, ohne jetzt sagen zu wollen, dass alle bei den Bauern AfD gewählt haben, aber bei den Bauernprotesten war das ganz ähnlich. Das, was eben alle auch vereint hat, ist zu sagen, wir können jetzt mal so richtig das, was uns stört, irgendwie hier artikulieren, lautstark, teilweise auch wirklich frenetisch im Jubel. Das war ähnlich auch bei den Querdenkenbewegungen, die ja hier auch sehr stark waren in Baden-Württemberg. Und wie gesagt, ich will jetzt hier nicht ein Gleichnis ziehen, aber ich sehe ähnliche Narrative, ich sehe ähnliche Dinge. Es geht manchmal um soziale Gerechtigkeit. Es geht aber vor allem um das Gefühl, irgendwie bevormundet zu sein, diese ganze Steuerwetterei und so. Und das ist natürlich bei einer Partei wie der AfD wunderbar aufgehoben, ohne dass sie liefern muss. Und deswegen kann man da eben sozusagen alles unterbringen und sich da einigen.
Ja, ich glaube, dass Wahlkämpfe auch in Deutschland in Zukunft stärker, als wir das von früher kennen, durch ein diffuses Veränderungsbedürfnis entschieden werden. Wir sehen das in Amerika ganz drastisch zurzeit. Da gibt es Umfragen, die zeigen, dass die Wählerinnen und Wähler in unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen zurzeit durch ein ganz massives Bedürfnis nach Change, nach Veränderung angetrieben werden. Das hat damals Barack Obama mit dem Versprechen von Change ins Amt gebracht. Und es gehört zu den interessanten Beobachtungen, dass im Augenblick Donald Trump derjenige ist, der auch bei jungen Schwarzen, bei Latino-Wählern davon verspricht, dass er für Disruption, für wirklich drastische Veränderung steht. Und wenn man das auf hier überträgt, dann ist die AfD die Partei, die am drastischsten Veränderung versprechen kann, sagen kann, mit uns wird alles anders. Und auf Bundesebene war es ja über lange Zeit so, in der Merkel-Ära in ganz besonderer Weise, dass Wahlen am Ende dann doch durch ein überwiegendes Bedürfnis nach einem wie auch immer gearteten Weiter-so entschieden wurden, dass man gesagt hat, wir setzen doch auf das Vertraute. Das ist das Kalkül, auf das auch Olaf Scholz bisher immer gebaut hat, dass sich dann am Ende die Wähler dafür entscheiden und sagen, also der Krieg ist nicht nach Deutschland gekommen, die Arbeitsplätze sind noch da, die Wirtschaft so schlecht läuft es nicht, kann weiter so gehen. Und ich glaube, das ist das, was sich da im Moment verschiebt, dass da nicht nur eine klassische politische Wechselstimmung, die dann der Opposition zugutekommt, entsteht. Die CDU hat ja gemessen an der Schwäche der Ampelregierung gar nicht so viel gewonnen, sondern dass da eine viel diffusere, auf Disruption abzielende Veränderungsstimmung entsteht, von der dann diese extremen oder randständigen Parteien wie die AfD oder das Wagenknecht-Bündnis profitieren.
Das ist auch das, was ich an Wahlkampfständen höre, wenn ich da mal hinhöre bei der AfD und mit Leuten rede und die sagen, und ich frage sie ganz konkret, was soll sich denn ändern? So, und die sagen einfach, es muss sich was ändern. Ich sage, was denn konkret? Na, alles Mögliche, alles muss sich ändern. Und es soll am besten wieder so werden, wie es früher war. Also es ist sehr, sehr unkonkret und dadurch können die natürlich auch sehr viel einsammeln an Stimmen, an Unmut ringsrum. Und das zahlt dann alles bei der AfD ein. Und auch wenn ich mir Wahlkampfveranstaltungen anschaue, Parteien jenseits der AfD trauen sich gar nicht mehr, zumindest in der Öffentlichkeit, große Veranstaltungen zu machen oder zu großen Veranstaltungen einzuladen, weil sie Angst haben, dass sie dann auf einer großen Bühne vor 5 Leuten stehen, die dann wahrscheinlich auch noch zum eigenen Team gehören. Das macht nur noch die AfD, solche Sachen, zumindest in Thüringen und dann auch in anderen Teilen Ostdeutschlands auch.
Caroline Born aus Brüssel.
Das heißt, wenn ich euch jetzt höre, man könnte daraus ja auch schließen, na gut, dann lasst sie doch mal regieren, dann werden sie sich schon entzaubern. Also ein bisschen, was wir jetzt eigentlich nicht sehen in Italien mit Meloni, dass das wirklich passiert ist, ist ja vielleicht auch das Kalkül, auf das Emmanuel Macron gesetzt hat mit seiner Ausrufung der Neuwahlen. Also ich wäre mir da unsicher, ob das so aufgeht, aber das klingt für mich jetzt sehr, na dann kriegt ihr mal eure Veränderung und dann werdet ihr sehen, wie viel sie bringt.
Ich gebe mal noch einen zweiten Gedanken dazu, den ich nämlich auch interessant finde, als ich euch jetzt so zugehört habe zum Thema Veränderungsbereitschaft. Eigentlich stehen wir ja gesellschaftlich vor enormen Veränderungen. Caroline Born, ihr habt ja über den Green Deal berichtet. Das ist ja was, was eine Gesellschaft massiv verändert, betrifft. Und Stefan und Henry, jetzt habt ihr beiden gesagt, die Leute wählen AfD, weil sie eine Veränderung wollen. Also gibt es jetzt eine Veränderungsbereitschaft oder nicht? Ich gebe zu, ich habe jetzt gerade noch so einen kleinen Knoten im Kopf. Katharina Thoms, vielleicht kannst du den lösen.
Das weiß ich nicht, aber ich will nochmal auf das zurückkommen, was Henry gerade gesagt hat. Es war ja sehr interessant. Ja, Veränderung ja, aber eigentlich so wie früher. Also ein diffuses Früher. Ich würde sagen, hier in Baden-Württemberg ist es tatsächlich die Angst auch vor Veränderung, des Missfallen des Ist-Zustandes, aber vor allem die Angst vor zu viel Veränderung. Was war es bei den Bauernprotesten? Dinge, die nochmal oben drauf kommen sollen an Veränderung, an Regulierung, an Dingen, die wegfallen. So, da haben wir genau dieses Narrativ. Und dann steht ein Land wie Baden-Württemberg vor einer großen Transformation, Automobilindustrie, das ist total wichtig hier. Selbst der grüne Ministerpräsident beschwört sehr gerne das Bild herauf, dass wir das nächste Ruhrgebiet werden, wenn wir jetzt nicht und so weiter gegensteuern und viel ansiedeln hier. Aber das, was ich jetzt gelesen habe und gehört habe, zum Beispiel auch von jungen Wählenden, die die AfD gewählt haben, die haben gesagt, Verbrenner will ich haben. Tempo 180 finde ich super. Will ich alles so haben, wie es war? Ist doch toll, ist doch cool. Vor allem junge Männer. Und das ist sozusagen eine Veränderung in einen Rückwärts, was es vielleicht auch nie so gegeben hat. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall keins, was jetzt die aktuelle Ampelregierung mit Stichwort Klimakrise und so weiter ansteuert, was man da eigentlich verändern will und sollte.
Aber dieses Veränderungsbedürfnis bezieht sich ja ganz klar auf die Politik. Die soll anders werden. Die Politik muss anders werden. Und auf der Bundesebene natürlich ist das Bild, das man zeichnen kann, dass da ein sozusagen in der Sprache und in der Sicht dieser Randparteien ein Machtkartell, in das wir als Medien dann auch mit eingerechnet werden, regiert und da muss sich was ändern, damit dann vielleicht dann doch irgendwie das Leben so bleiben kann, wie es ist. Und zu dem Befund gehört dann natürlich auch, das muss man ja auch nochmal sagen, dieser totale Einbruch der SPD, den wir da erleben, die angetreten ist, eigentlich mit dem Versprechen Frieden. Wir sorgen dafür, dass der Krieg nicht kommt. Wir bewahren soziale Gerechtigkeit. Also eigentlich ein Schutzversprechen an die Wählerinnen und Wähler, dass man diese Wucht der von außen auf die Menschen einströmenden Veränderungen irgendwie politisch und sozial abbremsen kann. Und das ist so krachend gescheitert. Also wenn wir nach Nordrhein-Westfalen schauen, das ist ja mit eines der dramatischsten Befunde dieser Verlust dieser ehemaligen Dominanz der Sozialdemokratie, gerade in diesem Bundesland, der auch nicht jetzt von Sonntag auf Montag geschehen ist, sondern auch nochmal etwas fortsetzt, was wir da als eine lang sich erstreckende Erosion und Zerbrechen von politischen Strukturen erleben.
Wir haben jetzt schon über die Klimapolitik kurz gesprochen oder es kurz gestriffen. Ich würde das gern noch mal ein bisschen weiterführen. Was, Caroline, vielleicht an dich die Frage in Brüssel, glaubst du, folgt jetzt anhand dieser Wahlergebnisse, wenn wir jetzt beim Thema Klima bleiben, zum Thema unpopuläre Entscheidungen, also Entscheidungen in der Klimapolitik, die wehtun? Werden wir da eine Veränderung sehen? Ist man vielleicht nicht mehr bereit, Menschen was zuzutrauen?
Ich glaube, es wird jetzt erstmal nicht mehr so viel kommen unter dem Stichwort Green Deal. Also ich glaube nicht, dass man das groß zurückdrehen wird, was man jetzt schon beschlossen hat. Aber es sieht auch nicht wirklich rosig aus, dass das jetzt noch groß weiterentwickelt ist. Was man ja durchaus kritisch sehen kann, wenn man sagt, jetzt sind eigentlich die entscheidenden Jahre, um die Weichen zu stellen, um mit der Dekarbonisierung voranzukommen, die man sich ja vorgenommen hat. Ich glaube aber auch, dass es jetzt eben so langsam anfängt, dass die Menschen langsam die Veränderungen spüren von den Klimaschutzmaßnahmen, die man so langsam aufs Gleis gesetzt hat. Und man muss es vielleicht einfach sagen, es sind keine so einfachen Zeiten dafür, weil die Leute werden das in ihrem Geldbeutel spüren, dass da was passiert. Es ist die Frage mit dem sozialen Ausgleich. Also man hat da schon was beschlossen, es ist nicht so weitgehend gegangen, aber also zum Beispiel hier in Belgien im Wahlkampf war das Thema Kaufkraft ein Riesenthema. Und dann liegt es den Menschen vielleicht näher, auch wenn sie grundsätzlich sagen, ja, Klimaschutz ist in Ordnung, aber dass sie sagen, jetzt bitte nicht nochmal mehr on top. Und ich glaube, dass es die Parteien auf jeden Fall viele erkannt haben. Also es ist jetzt niemand wie die AfD, die sagen, wir sind gegen den menschengemachten Klimawandel, aber man wird es jetzt auch nicht pushen. Also wir haben das ja gemerkt, dass der Parteichef der Christdemokraten, Manfred Weber, im Prinzip den Green Deal schon im Wahlkampf abgeräumt hat. Sich jetzt natürlich noch weiter dazu bekennt, aber da wird jetzt, glaube ich, nicht viel passieren in den nächsten Jahren in diese Richtung.
Stefan, womit rechnest du da in Bezug auf die Ampel? Wir haben auch das Heizungsgesetz ja das ganze vergangene Jahr durchdiskutiert. Hat vielleicht auch eine Folge gehabt jetzt oder sich ausgewirkt auf diese Wahl, auf die Abstimmungen. Werden wir da weniger Zumutungen sehen?
Ich glaube, wir werden überhaupt keine Zumutungen in diesem Sinne mehr sehen in dieser Wahlperiode. Und ich würde mal vorher sagen, in der nächsten auch nicht groß. Denn die Grünen, die dieses Thema vorangetrieben haben und noch in diese Wahlperiode hereingegangen sind, mit dem Gefühl, dass das eigentlich das Zukunftsthema ist, mit einer Fraktion, die enorm vergrößert ist, enorm verjüngt ist, geprägt ist von jungen Abgeordneten, die zu einem großen Teil aus der sehr aktivistischen Klimabewegung kommen und von der getragen werden, die sitzen jetzt hier schräg gegenüber im Bundestag und haben ein Schleudertrauma. Die sind faktisch traumatisiert mit dem, was die jetzt erlebt haben innerhalb von anderthalb Jahren in der Debatte um das Heizungsgesetz, in der Erfahrung, dass sie in einem großen Teil der deutschen Öffentlichkeit auf einmal zu den Buhmännern und Buhfrauen des politischen Systems werden und jetzt sozusagen dann nochmal schriftlich schwarz auf weiß die Quittung, die sie bei dieser Europawahl bekommen haben. Schon das Gebäudeenergiegesetz, vulgo Heizungsgesetz, ist ja angekündigt worden und ist auch so geplant gewesen. Das gehörte mit zu der Geschichte, dass man gedacht hat, das ist jetzt sozusagen die invasive Methode. Das ist das, was du, Sina, eben die Zumutung genannt hast. Das machen wir jetzt, das ziehen wir jetzt schnell, schmerzlos durch und dann ist das auch im Grunde überstanden für die Legislaturperiode. Aber natürlich sollte das auch ein Modell sein, wie man dann in Zukunft in neuen Wahlperioden weitermachen kann, wenn man sich das als Erfolgsgeschichte erzählen kann. Und das kann man jetzt nicht mehr.
Henry, glaubst du denn, dass das wirklich auch wahlentscheidend war, wenn du jetzt auf die Kommunalwahlen guckst, dass sowas wie das Heizungsgesetz da tatsächlich ausschlaggebend war oder eher nicht?
Ich denke schon, ja. Also die Kommunalwahlen waren extrem überregional geführt worden von den Themen her. Was ich an den Laternenpfählen gesehen habe, da ging es eigentlich nur oder fast nur um Bundespolitik. Hauptsächlich bei der AfD, aber auch dann wiederum andere Parteien, die darauf reagiert haben, die dann gesagt haben, auch die Grünen, da ging es erstmal nicht mehr ums Klima, sondern es ging erstmal darum, um das politische Klima zu retten. Ja. Und ich glaube, dass der Diskurs zwischen Berlin, auch Erfurt und dem flachen oder auch bergigen Land dann in Thüringen sich extrem abgekoppelt hat. Das hat nichts mehr miteinander zu tun. Die sprechen eine komplett andere Sprache. Es geht da um völlig andere Probleme. Und deshalb ist diese Sprachlosigkeit da, wo man sich höchstens noch anschreien kann. Das bleibt dann noch übrig am Ende.
Also eine Entfremdung, die du beschreibst. Sehen die anderen das auch so? Und vielleicht noch eine zweite Frage dazu. Seht ihr Rezepte? Katharina, vielleicht bei dir mal angefangen.
Also ein Stadt-Land-Gefälle haben wir natürlich auch. Die Kampagnen waren hier eher auf das Thema Sicherheit, also vor allem auf der CDU-Seite und teilweise auch schon dezidiert gegen grün-linke Mehrheiten wurde hier plakatiert, zum Beispiel in Stuttgart. Da war also ganz klar schon sozusagen der Feind ausgemacht und mein Eindruck ist, dass sich dieses Rezept aus Sicht der CDU, obwohl sie gar nicht so viel dazu gewonnen hat, aber jetzt als Erfolgsrezept herausgestellt hat. Kurioserweise sieht man eben nicht den Gewinn der AfD, sondern man sieht, okay, wir haben uns einigermaßen stabilisiert, haben sogar 1-2 Prozentpunkte dazu gewonnen. Also hat es wohl funktioniert, den Feind auf der grünen Seite auszumachen. Und damit, mit dieser Haltung, glaube ich, geht es jetzt hier auch in Richtung Landtagswahl. Und was die Sprachlosigkeit angeht, also es ist auf jeden Fall, dass es unterschiedliche Sprachen gesprochen werden in den Großstädten und vor allem natürlich in den Universitätsstädten, die ja teilweise wirklich grüne Blasen sind, wenn man auf die Ergebnisse guckt. Und dem Land, das sehe ich definitiv auch. Das ist wirklich, das sind teilweise andere Welten, wenn ich auf die Schwäbische Alb fahre oder wo zum Beispiel ein 29-jähriger AfD-Kreisrat Stimmenkönig geworden ist und dann jetzt hier in einer Stadt wie Stuttgart bin oder in Tübingen oder Heidelberg.
Also ein Stadt-Land-Gefälle einerseits. Stefan, siehst du jetzt vor den anstehenden Landtagswahlen im Osten der Republik, die wir da im September haben werden, dass die Parteizentralen irgendwelche Strategien in der Schublade haben, mit denen sie jetzt noch Land gewinnen können? Also wir reden ja über SPD und Grüne in Sachsen, die zum Teil einfach gar keine Rolle mehr dort spielen.
Das ist richtig. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie anders dann eben Landtags- und dann im nächsten Jahr auch Bundestagswahlen sind, die sich vor allen Dingen dadurch unterscheiden, dass man es eben mit Wahlen zu tun hat, aus denen dann nationale oder bundesstaatliche Regierungen hervorgehen und in denen man Amtsinhaber, sind glaube ich im Augenblick nur Männer, Amtsinhaber hat, die da antreten. Das verändert das natürlich nochmal. Also Sachsen, da wird denn der Michael Kretschmer eine ganz entscheidende Rolle spielen, inwiefern der die Popularität, das Ansehen, auch das Vertrauen, das er durch seine wirklich ungemein beharrliche Kommunikationsarbeit in den Ebenen auf dem Land hat, wie weit er das ausspielen kann. Und ich glaube, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, Kretschmer, derjenige, der da wirklich dieses Land durchpflügt, gibt wahrscheinlich wenige Sächsinnen und Sachsen, mit denen der noch nicht persönlich geredet hat über Wölfe und alles, was die Leute da umtreibt, das ist schon eines der Modelle, die hier auch wahrgenommen werden als ein, ich weiß nicht, das werden wir dann sehen, ob es ein Erfolgsmodell ist, aber jedenfalls ein Weg, den man beschreiten muss. Also zu versuchen, gerade eben da, wo es möglich ist, den Dialog zu suchen in einer politischen Umgebung, wo natürlich auch durch die Veränderung von Medien, durch den Einfluss von sozialen Medien gemeinsame Kommunikationsräume immer mehr verschwinden.
Das kann ich bestätigen, Stefan. Also ich war am letzten Sonntag, am Abend der Stichwahlen um die Bürgermeister- und Landratsämter in Thüringen, war ich bei der SPD in Gotha und habe mir das angeschaut. Und das ist noch so eine Hochburg der SPD in Thüringen, die einzige, muss man sagen. Und habe da auch mit dem Oberbürgermeister gesprochen, der auch wiedergewählt wurde in der Stichwahl, und habe ihn gefragt, was ist denn wichtig? Warum sind Sie hier erfolgreich? Ich sagte, es sind einfach nur Köpfe, es sind Gestalten, die rausgehen, die das weitertragen, die mit den Leuten reden, die ihre Sprache sprechen. Und ich sage, was ist mit Wahlprogrammen? Sagt er, Wahlprogramme sind vollkommen irrelevant, spielt keine Rolle. Er sagt, du musst rausgehen, musst mit den Leuten reden. Und das sieht man halt in vielen Teilen, in vielen Parteien nicht mehr. Einfach auch, weil es am Personal mangelt. Man darf ja auch nicht vergessen, im Osten haben die Parteien deutlich weniger Mitglieder als im Westen. Und abgesehen von der CDU und Teilen der Linken sind die anderen Parteien in den letzten 30 Jahren gar nicht auf dem flachen Land angekommen, muss man sagen. Die haben vielleicht dann irgendwo so ein Wahlkreisbüro noch, aber da sind die dann auch nur einmal im Monat vielleicht. Aber die Parteien sind nicht angekommen. Und dort macht sich jetzt überall die AfD breit, die relativ viel Präsenz zeigt, muss man sagen, die sehr viele Veranstaltungen machen, die auch sehr gut angenommen werden. Und da haben die Leute einfach erstmal was, wo sie was abladen können. Aber auch beim Bündnis Sarah Wagenknecht muss man ja auch sagen, ich sage ja 47 Mitglieder in Thüringen, aber es gibt sehr, sehr viele Unterstützer und auch die treffen sich regelmäßig und können, das hat mir auch einer gesagt, da können wir zumindest über die Probleme erstmal reden. Ja, sie haben jemanden, mit dem sie reden können, wo sie ihre Probleme abladen können. Das ist wichtig. Also miteinander reden ist auch in Zeiten von Social Media immer noch sehr wichtig.
Vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was sich bei den Parteien ändern kann, muss, sollte. Die Diskussion ist hier schon aufgemacht worden vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und flankiert übrigens auch von Cem Özdemir, der ja auch aus Baden-Württemberg kommt, dass die Grünen sich doch jetzt bitte noch weiter in Richtung Mitte, den Kurs der Mitte halten sollten und dort die Mehrheiten suchen sollten und auf gar keinen Fall den Fehler machen sollten, zurückzufallen in eine Milieupartei. Das ist ja eine Diskussion, die gerade auch läuft. Wie soll die Ausrichtung sein? Und ich denke, das ist sicherlich eine Diskussion, die die Partei jetzt auch in den nächsten Monaten noch mal ordentlich umtreiben wird.
Ich würde gerne die Caro Born mal ansprechen und fragen nach der Brüsseler Perspektive, denn da haben wir ja das Phänomen, Caro, du hast das am Anfang gesagt, dass man in Europa eben nicht so einfach von einem Rechtsrutsch sprechen kann, weil es da auch die gegenläufigen Bewegungen gibt. Und wir haben das auf europäischer Ebene ja erlebt, also in Ungarn, wo jetzt Orban eben nicht zu den Gewinnern der Wahl gehört. In Polen haben wir das jedenfalls vor der Europawahl erlebt, dass da eine dieser starken nationalpopulistischen Kräfte auch abgelöst worden ist. Und das wäre meine Frage an dich, ob du aus dieser Brüsseler Perspektive mit dem Blick auf ganz Europa eigentlich irgendwelche Muster erkennen kannst, oder politischen Verhaltensweisen erkennen kannst, die sich dann als erfolgreich beim Zurückdrängen dieser Wellen, über die wir hier sprechen, erweisen?
Ich glaube, da kommen wir wieder auf die Frage, was ich vorhin meinte, weil es ja gerne so erzählt wird, naja, im Osten hatten wir zum Beispiel in Ungarn mit Viktor Orban oder in Polen mit der PiS-Regierung, da hatten wir diese rechten Regierungen und da haben die verloren. Ich weiß nur nicht, ob die Erzählung so aufgeht. Also wir haben in Ungarn den Newcomer Mogyar, der aus dem Stand richtig viel geholt hat, der aber auch aus dem Fidesz-Establishment kommt, also der da früher war, der jetzt damit gebrochen hat. Wir haben in Polen jetzt die Partei von Tusk, die auch einen rechten Kurs fährt, würde ich sagen. Also Mitte rechts natürlich, aber die auch in der Migrationspolitik sehr hart fährt. Und ich glaube, wir sehen das aber, dass jetzt dadurch auch Bewegung kommt in konservative oder christdemokratische Parteien, dass sie sagen, na gut, dann nähern wir uns den Rechten ein bisschen an, nehmen in Anführungszeichen die Sorgen der Menschen stärker ernst, dass wir jetzt bei der Migrationspolitik nochmal einen harten Kurs fahren. Also ich muss sagen, ich bin nicht sicher, ob das die Erfolgsrezepte sind. Man könnte das so deuten. Also, und dahingehend geht ja vielleicht auch die Überlegung, wenn die Christdemokraten im EU-Parlament stärker auf Melonis Fratelli in Italien zugehen, löst man die quasi raus von den Rechten und verhindert damit, dass die sich viel stärker organisieren auf der rechten Seite, holen wir die zu uns ran. Ich bin nur nicht sicher, ob das nicht ein Spiel mit dem Feuer ist.
Wenn man das so hört, klingt das so, als könnte man eigentlich, wenn man neu dazugewinnen will oder wenn man eine gute Strategie fahren will, dass man eigentlich nur gewinnen kann, wenn man nach rechts tendiert in Europa. Kann man das so als These stehen lassen?
Na, vielleicht kann man sogar nochmal weiten und kann das jedenfalls nicht in der Zwangsläufigkeit, aber jedenfalls als Trend, als eine globale Entwicklung sehen. Also ich glaube, das, was wir hier erleben, auf allen diesen Ebenen, über die wir jetzt gesprochen haben, von der kommunalen Ebene in Baden-Württemberg und Sachsen bis zu anderen Ländern. Und wir sind in diesem Jahr 2024, das historisch deswegen ist, weil weltweit noch nie so viele Menschen gewählt haben wie in diesem Jahr, von Indien bis nach Baden-Württemberg. Aber das ist ein globaler Trend, dass wir in dieser Zeit von Verunsicherung, dass es offenkundig eine Sehnsucht gibt, die sich vielleicht beschreiben lässt mit Begriffen wie eine Sehnsucht nach autoritärer Führung, nach Vereinfachung von Problemen, nach nationalen Abschottungen, nach nationalen Lösungen. Und insofern ist das, was wir hier erleben, sozusagen Teil eines großen globalen Mahlstroms.
Und das clasht auch so aufeinander, finde ich, mit wenn wir die Herausforderungen der Zukunft uns anschauen. Also der Klimawandel bleibt dadurch ja nicht stehen. Die Ukraine braucht die Hilfe im Moment dringender als je zuvor. Aber ich sehe es auch, also dass die Stimmung in diese Richtung geht. Es macht mich nur ein wenig ratlos, das so zu beobachten.
Vielleicht kann man trotzdem einmal festhalten, dass es ja immer noch eine Mehrheit jetzt auch bei diesen Wahlen gab, die demokratische Parteien wählen, die sich auch engagieren. Henry, Katharina, ihr berichtet ja auch immer wieder über Demokratieprojekte und so weiter. Haben wir das zu wenig im Blick, um eine starke Zivilgesellschaft zum Beispiel auch in den Blick zu nehmen und nicht nur jetzt zu sagen, es gibt ja jetzt auch, wenn wir nochmal auf den Osten zu sprechen kommen, mitunter auch Äußerungen, die in die Richtung gehen, naja, oder soll man es gleich ganz lassen mit den Ossis da drüben? Ich verkürze das jetzt.
Naja, starke Zivilgesellschaft, die gibt es sicher in den Städten und da hat man natürlich dann auch schon die Vermutung, dass die Leute hauptsächlich zu ihren eigenen Leuten predigen, ja, und das immer Gleiche wiederholen. Und dort, wo halt stark AfD gewählt wird, auf dem Land, und das ist Land, würde ich jetzt mal sagen, Thüringen, alles außerhalb der Großstädte, da ist da nicht viel von da. Und ob man die jetzt deutlich sichtbarer macht, ob das dann was bringt insgesamt, da habe ich so meine Zweifel. Also ich sehe auch hier, wie Stefan, wie du eben schon sagtest, dieser Drang nach autoritärer Führung, den sehe ich ja sozusagen Richtung AfD und auch Richtung Bündnis Sahra Wagenknecht, die ja nun schon im Namen diese Zuspitzung auf die eine Person trägt. Und ich sehe auch bei Veranstaltungen vom Bündnis Sahra Wagenknecht, wie sie dort empfangen wird, wie sie gefeiert wird. Also das erinnert an ganz seltsame Zeiten, die ja mindestens 35 Jahre zurück sind, würde ich mal sagen. Aber dieses Mal ist es echte Begeisterung.
Also in Baden-Württemberg haben wir eine ziemlich starke Zivilgesellschaft und auch ein wirklich hohes Ehrenamtsengagement. Aber ich beobachte das auch seit Jahren. Ich berichte da auch viel drüber. In der Flüchtlingshilfe war das ja ein sehr großes Thema. Das sind sehr, sehr oft eben auch Leute, die, naja, schon in recht jungen Jahren eben auch in Rente gegangen sind, die dadurch viel Zeit hatten und die sich das eben leisten konnten. Das ist einfach ein sehr wohlhabendes Land immer noch und man kann sich das eben auch leisten. Und ich glaube, wenn das in Frage gestellt werden sollte oder eventuell als bedroht gelten könnte, dann würde das vielleicht auch schneller bröckeln, als man so denkt. Also deswegen, ich würde nicht sagen, dass wir da zu wenig drauf geguckt haben und es ist hier immer noch sehr, sehr stark, aber ich glaube nicht, dass es sakrosankt ist.
Jetzt ist nach der Wahl, vor den Wahlen, wir haben die Landtagswahlen ja schon angesprochen, mit welchem Gefühl, mit ja, welcher Perspektive schaut ihr auf das, was da im September ansteht? Stefan, wie geht's dir da?
Naja, als politischer Beobachter natürlich angespannt, aber auch gespannt. Ich glaube, das ist Teil dieses sozusagen, dass da steht nicht Demokratie schlechthin, aber sozusagen ein demokratisches System, Parteiensystem, auch Medien stehen da auf einem Teststand und werden erprobt. Und ich glaube, wie auch immer das ausgeht, wird das nicht einfach vorbei sein damit, sondern das ist ja das Generalthema, das wir jetzt so rausgearbeitet haben, dass das alles Teil einer langen Entwicklung ist, die nicht durch einzelne ruckartige Bewegungen dann auf einmal zum Stehen kommt und vorbei ist.
Also Henry gilt dann im Zweifel, selbst wenn es in Thüringen nochmal gut gehen sollte, sage ich mal, wie auch immer, dass man trotzdem dann nicht irgendwie die Hände in den Schoß legen kann und sollte.
Ja, sicher nicht. Und das große Problem ist ja auch, dass wir Koalitionen sehen, also möglicherweise dann im Herbst in Thüringen, aber heute schon zum Beispiel in Sachsen oder auch in Sachsen-Anhalt, deren einziges Ziel es ist, die AfD zu verhindern und die AfD von der Macht fernzuhalten. Und das ist natürlich auf Dauer auch Wasser auf die Mühlen der Populisten wiederum, weil die sagen natürlich dann auch teilweise zu Recht, guck mal, die arbeiten ja alle zusammen, nur um uns zu bekämpfen. Da muss doch irgendwas an uns dran sein. Ja, und die Parteien können sich weniger profilieren dadurch. Sie müssen Kompromisse eingehen. Wir sehen, wie das knirscht, gerade in Sachsen auch zwischen CDU und Grünen, die sich ja eigentlich spinnefeind sind. Und da sehe ich ganz, ganz große Konflikte auf uns zukommen. Und ja, wir werden sehen auch, wie sich die CDU nun positionieren wird gegenüber den Parteien AfD, Linke und Bündnis Sahra Wagenknecht. Auch das wird dann sozusagen einen wichtigen Ausschlag geben dafür, wie die nächste Landesregierung, auch die zukünftige Politik in Thüringen aussehen wird. Und auch in Sachsen.
Katharina, wie schaust du auf die Landtagswahlen, die da anstehen?
Also ähnlich wie Stefan schon, auch mit Anspannung, aber auch mit Spannung. Und wenn ich jetzt aus der Baden-Württemberg-Perspektive eben drauf gucke, vor allem wie die CDU dann mit den Ergebnissen umgehen wird, eben auch die CDU hier, weil es wird Auswirkungen haben. Bis jetzt kann sie sich noch auf Landesebene sehr, sehr glaubhaft auch abgrenzen von der AfD. Aber das wird ja eine Riesenherausforderung werden und da bin ich gespannt, wie man sich dann hier positioniert.
Caroline, spielt das in Brüssel alles eine Rolle?
Die Landtagswahl? Mhm. Also wir nehmen das auf jeden Fall wahr, aber es fließt jetzt natürlich nicht direkt ein. Man ist ja hier auch beschäftigt mit dem Personalpoker. Wie geht's da jetzt weiter? Also das sind jetzt hier eigentlich gerade die Top-Themen. Wie sortiert man sich danach? Und natürlich Frankreich. Wir haben ja auch die Wahlen in Österreich. Gibt es da vielleicht einen FPÖ-Kanzler?
Also da steht auch noch einiges an. Was folgt aus der Europawahl und den jüngsten Kommunalwahlen? Das haben wir ein bisschen sortiert mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard, Katharina Thoms, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Baden-Württemberg, Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios und Caroline Born aus unserem Team in Brüssel. Danke euch vielen für die Gedanken. Ich bin Sina Fröndrich und sage Tschüss.
Schönen Abend.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.